Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland.
Am 2. Oktober 2023 verschwindet der 5-jährige Mattis in Saarbrücken. Eine Woche später wird er tot in der Saar gefunden. Ein tragischer Unfall, wie sich später herausstellt. Als Reporter habe ich den ganzen Fall begleitet. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Auf der einen Seite gab es eine riesige Hilfsbereitschaft. Wildfremde Menschen haben sich zusammengeschlossen, um nach dem Jungen zu suchen, teilweise tagelang und mit nur sehr wenig Schlaf. Auf der anderen Seite hat sich im Netz ein großer Hass gebildet, vor allem gegen die Eltern. Das endete nicht mal dann, als der Junge gefunden wurde. Und es blieb nicht nur im Netz, sondern irgendwelche Chaoten haben die ekligen Sprüche noch auf die Hausfassade der Eltern geschmiert. Hassrede, das ist heute mein Thema. Woher kommt dieser Hass? Wie können Betroffene damit umgehen? Und welche besonderen Hilfen gibt es hier im Saarland? Dafür habe ich heute zwei Gäste eingeladen. Ina Gödert von der Landesmedienanstalt hier im Saarland und die Staatsanwältin Viktoria Hennel. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
In einer Forsa-Umfrage 2023 geben etwa mehr als 3/4 der Befragten an, 76%, schon einmal Hate Speech bzw. Hasskommentare im Internet gesehen zu haben. Das ist zwar 1% weniger als noch im Vorjahr, aber dennoch auf einem sehr hohen Niveau. Frau Gödert, woher kommt eigentlich dieser Hass?
Ja, vielleicht muss ich einschränkend dazu sagen, dass ich weder Soziologin noch Psychologin bin. Allerdings haben wir uns natürlich mit diesem Thema beschäftigt. Unserer Meinung nach ist die Ursache für dieses Verhalten meist ein Mangel an Selbstwertgefühl und die Angst, dass andere einem etwas wegnehmen können. Also, dass man eben einen Mangel an Selbstwertgefühl verbindet mit einem Versuch, die eigene Macht oder vermeintliche Macht aufrechtzuerhalten. Und dass man ein Gefühl von Ungleichheit verspürt. Und wenn erst dieser Gedanke der Ungleichheit gesät ist, dass dann Hass meistens nach einem bestimmten Muster abläuft. Also erst werden Menschen in Gruppen eingeteilt, zum Beispiel in Flüchtlinge, Frauen und so weiter. Und dann findet eine Stereotypisierung dieser Gruppen statt. Also die sind so XY. Und das vermischt sich dann mit Vorurteilen. Merkmale werden nicht mehr hinterfragt. Sie werden zu Vorurteilen gegenüber jeweiligen Gruppen oder allen vermeintlichen Mitgliedern dieser Gruppe. Und dann findet die Diskriminierung eben dieser Gruppe statt. Und das führt dann halt bis hin zur Abwertung, Vernichtung oder Dehumanisierung von diesen Gruppen.
Mhm. Und es ist ja vor allem, oder so kommt es mir zumindest vor, dass es ein Phänomen ist, was sich vor allem hier im Netz widerspiegelt. Warum ist das eigentlich so? Warum findet Hassrede vor allem im Netz statt?
Ob es vor allem im Netz stattfindet, das muss man hinterfragen. Es ist halt, wenn es im Netz stattfindet, dokumentiert und es bleibt sichtbar. Und es ist eben nicht nur, wie wenn man in einer Kneipe einen blöden Spruch bringt, dann direkt wieder aus dem Raum verschwunden, sondern es bleibt einfach dokumentiert. Andererseits haben wir natürlich auch im Netz gewisse Mechanismen, die vielleicht dazu führen, dass man eben anonymisiert Hassrede oder hetzen kann, wie man möchte. Man kann auch vielleicht offen hetzen und beleidigen. Hinzu kommt auch sowas wie das Menschliche im Netz eben reduziert ist auf die Sprache und auf den Text. Sowas wie Mimik und Gestik haben wir hier gar nicht mehr vorhanden. Und dann findet sich natürlich auch sowas wie ein Echokammer-Effekt. Man meint oder man denkt, man wird in seiner Meinung bestärkt oder in diesem beleidigend und dann schaukelt sich das gerne auch mal hoch und dann kommt es eben zu solchen Effekten, dass sich Gruppen dann eben gegen Gruppen wenden und wir hier dann eben meinen oder feststellen können, dass Hass und Hetze eben doch ein großes Phänomen im Internet ist, was vielleicht von einzelnen wenigen betrieben ist, aber die sind dann so laut, dass die anderen überschrien werden.
Ja, diese Echokammer, es bleibt halt länger vor Ort, man muss sich länger damit auseinandersetzen. Für die Betroffenen ist das natürlich auch ein längerer Leidensweg damit. Frau Hennel, Sie als Staatsanwältin, wie definiert denn eigentlich das Gesetz Hassrede? Weil jetzt ein Hassredegesetz in dem eigentlichen Sinne kenne ich zumindest mal nicht.
Nee, das ist zutreffend. Also den Begriff Hassrede oder Hate Speech oder Hate Post, den kennt das Gesetz nicht. Im allgemeinen Sprachgebrauch, also in der Umgangssprache, reden wir von Hassrede bzw. Hate Speech, wenn wir Äußerungen im Internet meinen, durch die bestimmte Personen oder bestimmte Gruppen von Personen angegriffen werden, diffamiert werden, bedroht werden. So benutzen wir das im allgemeinen Sprachgebrauch. Das Gesetz geht da nicht so pauschal drüber weg, sondern das Gesetz muss differenzieren. Und das geht nach Inhalt bzw. nach Ausgestaltung. der Hassrede, des Posts. Das heißt, das geht von dem klassischen Delikt einer Beleidigung, was, glaube ich, jedem bekannt ist, wenn es um ehrverletzende Äußerungen geht, geht es aber auch über üble Nachrede und über Verleumdungen, wo es darum geht, beispielsweise falsche, ehrverletzende Tatsachenbehauptungen aufzustellen. Wenn man da Schlagworte für benutzen will, dann könnte man sagen, das ist der Bereich der Fake News klassisch, dass man falsche Tatsachen irgendwo im Netz verbreitet. Gutes Beispiel ist dafür auch, dass man Politikern beispielsweise Aussprüche oder Äußerungen in den Mund legt, die sie so nie getätigt haben. Das wäre jetzt der Bereich der üblen Nachrede und der Verleumdung, den wir haben. Es kann aber auch bis hin zu Bedrohungen gehen, auch ein klassisches Delikt, wo sich jeder was drunter vorstellen kann, was wir auch unter Hate Speech fassen würden. Und dann gehören dazu auch noch so ein paar Delikte, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht klassisch als Hate Speech kategorisieren würde. Aber wenn wir beispielsweise Hakenkreuze irgendwo in einem Post verwenden, dann verwenden wir verbotene Kennzeichen. Das ist strafbar, das fällt auch aus unserer Sicht unter Hate Speech. Wenn wir zu Straftaten auffordern, wenn wir beispielsweise unter dem Bild eines Politikers posten, der gehört erschossen oder ähnliches, dann ist das eine Aufforderung zur Begehung von Straftaten. Da kommen also Delikte dazu, die man vielleicht so als Bürger gar nicht auf dem Schirm hat, die aber auch unter den Begriff der Hate Speech fallen. Das ist auch die klassische Volksverhetzung. Wenn wir Menschen gegen Menschen zum Hass aufhetzen, wegen ihrer Nationalität, wegen ihrer Rasse, wegen ihrer ethnischen Herkunft, das kann alles Mögliche sein. Und letztlich ist das also eine Sammlung von Straftatenbeständen, die alle unter Hate Speech fallen, bei denen aber nicht eine Definition von Hate Speech oder Hassrede zugrunde liegt.
Also wie immer, es muss dann vom Einzelfall entschieden werden. Was wir auch oft hören als Presse, ist oft als Gegenargument, wenn wir auch zum Beispiel mal Kommentare dann löschen oder dagegen auch vorgehen, dass in Deutschland würde ja Meinungsfreiheit herrschen und da darf ich doch sagen, was ich will. Da sage ich ja dann auch immer schon direkt, ja, die Meinungsfreiheit ist da. Es gibt aber große Unterschiede und man hat natürlich auch Grenzen darin und kann nicht sagen immer, was man will, sondern muss sich auch an Recht und Ordnung halten. Was sagen Sie denn, wenn Sie solche Aussagen bekommen, dass Meinungsfreiheit in Deutschland herrscht und ich darf sagen, was ich möchte?
Ich bin großer Anhänger der Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist eines der wesentlichen Grundrechte, die wir haben. Und die Meinungsfreiheit gilt es auch immer zu bewahren. Das ist definitiv so. Den Unterschied macht immer der Ton. Den Unterschied macht die Art, wie man seine Meinung kundtut. Und wenn die Art nicht angemessen ist, bewegen wir uns oft im strafrechtlich relevanten Raum. Wenn die Art angemessen ist, dann ist es eine Meinungsäußerung. Das ist ganz oft die Abgrenzung, die meine Kollegen und ich tagtäglich vornehmen müssen. Wenn wir die Hassposts bewerten und schauen, ist das noch Meinungsfreiheit oder ist das jetzt dann strafrechtlich relevant?
Und es ist ja auch gut so, dass diese Grenzen sehr weit sind, dass man sich frei äußern kann in Deutschland. Wenn wir jetzt vielleicht auch nochmal beim Rechtlichen bleiben, wenn ich solche Hasskommentare jetzt absetze und es ist ganz klar, dass es keine Meinungsäußerung ist, sondern es geht weiter drüber und es wird beleidigend. Welche strafrechtlichen Konsequenzen muss ich denn als Täter befürchten, wenn ich sowas absetze?
Da haben wir ein relativ breites Spektrum an Möglichkeiten, die wir haben. Zum einen gibt es immer den Bereich einer Einstellung, wenn wir es wirklich mit Ersttätern zu tun haben, die in dem Moment, in dem die Polizei zur Vernehmung bei ihnen vor der Tür steht oder in dem Moment, in dem sie merken, dass ihr Post Konsequenzen hat, reuig sind, geständig sind, sich vielleicht in dem Moment überhaupt erst bewusst machen, was sie da geäußert haben und wie sie es geäußert haben, dann ist das natürlich ein Bereich, wo man auch durchaus auch über Einstellungen nachdenken kann. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns bei den Hate Speech Delikten im Bereich einer Geldstrafe bewegen, wenn es sich um einen Ersttäter handelt, der bislang noch nicht in Erscheinung getreten ist. Und dann kann man auch noch zusätzlich sagen, dass wenn das Menschen sind, die öfter in dem Deliktsfeld auftreten, die also immer wieder im Bereich Hate Speech auffallen, dass wir dann auch Freiheitsstrafen auf Bewährungen verhängen und dass aber auch Freiheitsstrafen ohne Bewährung in Betracht kommen, wenn klar ist, eine Bewährung hält diesen Täter von weiteren Taten nicht ab.
Sie haben ja auch schon angesprochen, dass es ja manchmal gar nicht so leicht ist, das abzugrenzen. Also ist das nur Meinungsfreiheit? Ist es, also kann ich das so frei äußern? Wann ist es eine Beleidigung? Oder also ist das so schwer abzugrenzen? Weil das habe ich jetzt auch in meiner journalistischen Arbeit oft gemerkt, dass es dann doch oft nicht so klar ist, wo die Grenze da liegt. Und welche Aussichten hat es dann vor Gericht?
Also es ist tatsächlich relativ schwierig im Einzelfall zu schauen, ist es was oder nicht. Klar gibt es immer eindeutige Fälle, die entweder eine klare unstrafrechtliche Meinung sind, aber es gibt auch die Einzelfälle, die ganz eindeutig strafrechtlich relevant sind. In den Grenzfällen ist es tatsächlich häufig schwierig abzugrenzen, was was ist. Und dann ist es natürlich möglicherweise auch für den Bürger schwierig, wenn er das beanzeigt hat, das nachzuvollziehen. Wir bemühen uns in unseren Entscheidungen dann aber auch immer zu transportieren, warum etwas jetzt strafrechtlich relevant bzw. nicht relevant ist.
Weil darin darf es natürlich nicht abdriften, dass wenn irgendwie ein Kommentar kommt, was einem nicht gefällt, dass man dann sagt, okay, das ist schon direkt Hasskommentar, aber das es wird dann natürlich richterlich geprüft oder direkt von der Staatsanwaltschaft, bevor es überhaupt zum Gericht kommt. Das Dunkelfeld, das ist natürlich sehr groß. Es gibt viele Hasskommentare, die nicht bestraft werden, leider. Was sind denn, vielleicht auch nochmal Sie, Frau Hähne, die Herausforderungen bei der Verfolgung, gerade wenn es um Straftaten auch sind, jetzt im Hate-Speech-Bereich, die im Internet stattfinden?
Also das Erste haben Sie jetzt ja schon angesprochen, auch durchaus. Die Masse ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, weil das Phänomen leider im Internet ja doch grassiert. Das Internet ermöglicht Macht, das Internet ermöglicht Reichweite und zwar für jedermann. Das Internet ermöglicht auch die Teilnahme an Diskussionen und Debatten in größerem Umfang, als es im Real Life möglich wäre. Und daraufhin kann man nur sagen, es ist einfach sehr, sehr viel, was wir da abarbeiten müssen. Das ist eine der Herausforderungen. Und eine weitere Herausforderung ist natürlich in erster Linie auch die Identitätsermittlungen, die wir tätigen müssen, weil in der Regel im Internet Menschen nicht unter Klarnamen auftreten, sondern unter Usernamen, unter Nummern, unter Nicknames und wie man es denn so nennen kann. Wir können die Identitäten ermitteln. Man kann also nicht davon ausgehen, dass die Anonymität des Internets endgültig ist und man dort versteckt bleiben kann. Aber es nimmt natürlich einige Zeit in Aufwand, in Anspruch und dauert eine Weile, bis wir das hinkriegen. Aber möglich ist es. Das ist eine weitere Herausforderung, muss ich sagen.
Große Herausforderung. Und Sie haben das mit der Masse angesprochen. Da kommt vielleicht ja auch genau das Projekt dann ins Spiel, dass die Bevölkerung auch mithilft. Frau Gödert, Sie haben mit der Landesmedienanstalt im Saarland und der Landesregierung und weiteren Partnern das Projekt Courage im Netz ins Leben gerufen. Können Sie vielleicht uns mal kurz umreißen, worum es in diesem Projekt geht?
Ja, Courage im Netz hat sich dem Schutz von Freiheit und Demokratie im Netz verschrieben. Das heißt, dass man eben einen gewaltfreien Diskurs führen kann, der eben erst die Meinungsfreiheit dann auch ermöglicht für jeden Einzelnen. Weil wenn ich Angst haben muss, dass ich, egal was ich, also im unstrafrechtlichen Bereich äußere, dass ich dann eben Opfer werde von Beleidigungen, von Hassrede und so weiter, dann ist das eben keine Meinungsfreiheit mehr und muss geschützt werden. Und ja, genau diese Schutzleistungen und Rechtsgüter sollen mit der Initiative im Internet besser durchgesetzt werden, weil wir haben das jetzt schon oft gehört, aber das Internet ist eben kein rechtsfreier Raum. Und ja, und hier ist eben der besondere Fokus liegt eben auf dieser Verteidigung der grundrechtlich verankerten Persönlichkeitsrechte. Das heißt, wenn man selbst Opfer wurde von Beleidigungen, von Hassrede im Netz, man muss das noch nicht einschätzen können, was das denn jetzt für ein Straftatbestand möglicherweise wäre, sondern man kann das dokumentieren mit einem Screenshot. Man geht auf die Online-Wache des Saarlandes, das gibt es eine Maske, die heißt Courage im Netz. Da kriegt man ein Formular vorgefertigt. Das muss man ausfüllen. Man muss kurz sagen, wann das war, wo das stattgefunden hat. Also zum Beispiel auf welcher Social-Media-Plattform oder auf welcher Internetseite. Man gibt die URL dafür ein und lädt den Screenshot hoch. Und dann wird das an die Polizei übermittelt. Die führt die ersten Ermittlungen durch, eben auch zur Identifizierung des Täters. Und dann geht das eben weiter an die Staatsanwaltschaft. Was uns wichtig ist, ist eben, dass man eben nicht jetzt diese Vorbewertung vornehmen muss. Man muss jetzt nicht einschätzen können, was ist strafrechtlich relevant oder was nicht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Bürgerinnen und Bürger schon ein sehr gutes Bauchgefühl entwickelt haben, was ist denn jetzt hier vielleicht drüber und wogegen kann ich mich wehren und sollte ich mich dann eben auch durch solch eine Anzeige oder eine Meldung in der Online-Wache dann zur Wehr setzen. Ja, die Anzeige ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche möglich und ermöglicht uns natürlich oder hilft uns in unserer Arbeit, weil wir können nicht das Internet 24 Stunden, 7 Tage die Woche überwachen. Das ist zu groß, das wollen wir ja auch gar nicht. Aber es muss uns dann trotzdem dann irgendwie zur Kenntnis gebracht werden. Dafür ist die Online-Wache ein gutes Instrument.
Da gilt vielleicht dann auch der Punkt, lieber mal zu oft was anzeigen oder zu oft etwas da in diese Maske eintragen, wie zu wenig. Also man hat keine Konsequenzen zu befürchten, wenn man mal was zu oft reingestellt hat, wahrscheinlich.
Genau, das braucht man gar nicht zu befürchten. Im Gegenteil, es ist auch so, das Abkommen, dass zum Beispiel Der Beleidigungsdelikt ist eigentlich ein Antragsdelikt. Also das heißt, das kann eigentlich nur durch das Opfer selbst zur Anzeige gebracht werden. Dennoch, wenn man so etwas sieht, ist das Abkommen, dass die Polizei erstmal die Meldung entgegennimmt und sich dann mit dem potenziellen Opfer in Verbindung setzt, dass eben das Opfer selbst dann den Antrag stellen kann.
Mhm. Wir mussten tatsächlich auch letzte Woche schon so einen Fall dann bearbeiten, wo wir selbst einen Hasskommentar unter einem unserer Posts hatten. Und da haben wir selbst das dann auch genutzt. Ich will jetzt mal nicht zitieren, was da gesagt wurde, weil es waren sehr schlimme Worte. Aber wir haben auf jeden Fall diese Online-Wache nutzen können. Es ist wirklich einfach, sich dort einzutragen, seine Personalien auszufüllen. Man beschreibt dann kurz, was vorgefallen ist, kann, wie Sie schon sagten, Screenshots hochladen, sodass man es beweisen kann. Und das ist jetzt in Bearbeitung, das braucht natürlich seine Zeit, aber man hat so das Gefühl, ja, man kann irgendetwas tun, weil wenn man sonst vor so einem Kommentar steht, weiß man eigentlich gar nicht, was mache ich jetzt? Melde ich das bei Facebook, bei Insta? Da habe ich aber irgendwie die Befürchtung, dass da nichts groß passiert. Oder gehe ich es wirklich mal rechtlich an? Und bei manchen Punkten ist das ja dann auf jeden Fall auch ratsam.
Vielleicht darf ich dazu noch ergänzen, das ist auch der Grundgedanke hinter der Initiative, also dass man eben auch verfolgt und nicht nur löscht. Die Plattformen gehen meistens hin, wenn sie denn überhaupt was tun, dass sie löschen. Sie sind auch nicht verpflichtet, das weiterzugeben. Das war mal ein Gedanke im NetzG, der leider nicht weiterverfolgt wurde. Also sprich, die härteste Konsequenz, die derjenige verspürt, wenn man das an die Plattform meldet, ist dann eben, dass entweder gelöscht wird oder vielleicht auch mal ein Profil gelöscht wird oder gesperrt wird. Aber mehr passiert da nicht. Und deswegen ist eben, dass eben auch der Einzelne die Konsequenzen spürt, eben diese Meldung ganz wichtig.
Vielleicht können Sie uns auch direkt einmal sagen, was wie der Erfolg ist dieser Kampagne. Die läuft ja schon schon eine längere Zeit. Wie kann man sagen, wie wird es angenommen?
Ja, sehr gut. Natürlich haben wir auch Wellen, die eben vielleicht durch einzelne Ereignisse ausgelöst werden, wie eben der Fall Mattis, aber leider auch jetzt der Nahostkonflikt, wo wir eben eine Vielzahl antisemitischer Straftaten mittlerweile feststellen, die uns auch zur Anzeige gebracht werden, was sehr gut ist, dass das eben über die Bürgerinnen und Bürger passiert. Und wir haben im Durchschnitt 10 bis 20 Meldungen pro Monat und sind natürlich immer, oder beziehungsweise die Polizei und die Staatsanwaltschaften arbeiten das sukzessive ab, weil eben auch wichtig ist, dass Frau Hähne eben auch schon gesagt hat, der Einzelfall, der Einzeltäter, der vielleicht dadurch präventiv oder gestoppt wird, dass er nicht nochmal diese Straftat begeht, aber andererseits vielleicht auch Täter identifiziert werden, die wirklich massiv im Netz hetzen und dass die dann eben auch eben eine schärfere Konsequenz dann erfahren.
Also man merkt, das Saarland wird aufmerksamer, auch im Netz, was Hasskommentare angeht. Es wird mehr oft gemeldet. Können Sie das denn auch als Staatsanwältin bestätigen, dass dieser Erfolg sich zeigt?
Ja, ich kann das durchaus bestätigen. Also wir kriegen die Anzeigen, wir bearbeiten die Anzeigen, wir sind dann auch vor Gericht und die Menschen werden verurteilt. Was ich aber positiv auch gleich noch dazu bemerken kann, ist, dass wir ganz viele Täter haben, die erstens im hohen Alter, nachdem sie sich straffrei geführt haben, dann irgendwann auf die Idee kommen, im Internet Hassrede zu äußern. Und dass diese Menschen gerade dann, wenn sie damit konfrontiert werden, entweder durch die Polizei oder vor Gericht, sich entschuldigen, oftmals in dem Moment auch erst merken, was sie da geäußert haben und in welcher Form sie es geäußert haben. Und dass ich da sagen kann, ich bin der Auffassung, dass viele von diesen Tätern, nachdem sie einmal die Konsequenzen gespürt haben, die noch nicht mal heftig sein müssen in diesen Fällen, aber dass die aufgeweckt werden und in Zukunft vergleichbare Taten dann unterlassen.
Ja, vielleicht ist es wirklich genau das, dass man einfach mal mit seiner Tat konfrontiert werden muss und sich beim nächsten Mal dann überlegt, bevor man auf die Sendetaste drückt, was man denn da schreibt. Meine Abschlussfrage an Sie beide. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über Hasskommentare und die schlechten Seiten des Internets gesprochen. Was war denn der schönste Kommentar, den Sie jemals unter einem Facebook-Instagram-Beitrag erhalten haben?
Erstmal schweigen. Ich glaube, das ist natürlich auch die Logik, die man so allgemein als Mensch hat, dass man vielleicht etwas, was negativ ist, behält man im Gedächtnis und was positiv ist, das nimmt man gerne an, aber ist dann vielleicht nach 2 Minuten wieder aus dem Kopf raus. Also das ist vielleicht auch nochmal Hinrichtung. Das Netz ist nicht nur negativ, sondern es kann auch ein demokratisches Instrument sein, wenn eben gewisse Regeln befolgt werden. Und das wollen wir ja natürlich, wollen wir mit dieser Initiative auch erreichen, auch mit vielen Partnern. Wir haben mittlerweile über 70 Premium-Partner, da sind Medienhäuser dabei, da sind aber auch Gemeinden und Kommunen dabei, da ist der Saarländische Journalistenverband dabei. Das sind Verbände und Vereine, die sich da dem angeschlossen haben, wo eben einfach versucht wird, präventiv und dann eben auch vielleicht positiv, vielleicht mit Counterspeech oder eben auch mit Kommentaren, die sehr nett gemeint sind, ein Gegenpol darzustellen und zu zeigen, dass Saarland zeigt Flagge gegen Hass und Hetze.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Überall, wo es Podcasts gibt.